Willkommen bei den Podfluencern, dem interaktiven Podcast-Netzwerk. In dieser Festival-Spezialausgabe präsentieren wir euch den Live-Mitschnitt von Mummies and Magic, dem Podcast über Altägypten in der Popkultur. Für das Podfluencer-Festival haben sie zurückgeblickt auf 3,5 Jahre Podcast-Geschichte, wie alles begann, warum sie gestartet sind und welche Erlebnisse sie auf ihrem Wege begleitet haben. Gute Unterhaltung. Hello. Willkommen bei Die Podfluencer. Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren Folge Mummies and
Magic.
Heute live vom Podfluencer Festival.
Vor vollen Rängen. Wir machen hier nämlich gerade einen Live-Podcast.
Publikum tobt. Ihr hört es wahrscheinlich im Hintergrund.
Mhm, bestimmt.
Ja, es sind einfach zu viele großartige Workshops parallel. Und wir haben hier einen Zeitslot im Mittagstief gewählt. Die anderen sind entweder fleißig am Netzwerken, pitchen ihren Podcast oder machen einen Workshop. Es ist so viel Programm, es ist großartig.
Ja, wir haben uns jetzt für eine Dreiviertelstunde die Side Stage gecatcht und haben gedacht, wir machen mal wieder so eine, wie sagt man so schön, Recap-Folge.
Oh yeah.
Wer wir sind, was wir machen, warum man uns hören sollte. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, sowas mal zwischendurch zu machen für alle, die neu bei uns dabei sind. Denn es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Und man kann ja nicht von ihnen erwarten, dass sie jetzt alle 89 Folgen, die wir bisher haben, von vorne nach hinten durchhören. Also ja, doch, eigentlich können wir das schon erwarten. Aber
erstmal erzählen, warum sollte man uns überhaupt eigentlich hören?
Wer sind wir eigentlich?
Wer sind wir denn eigentlich?
Warum machen wir das hier eigentlich?
Ja, wüsste ich auch gerne. Ich weiß nicht, es hat irgendwie alles damals angefangen.
Ja, es hat mehr oder weniger zufällig angefangen, vor mittlerweile 3,5 Jahren. Es begab sich zu der Zeit im Ägyptischen Museum in München.
Ja, München hat ein ägyptisches Museum.
Ja, München hat das schönste Museum ever. Also es begab sich zu der Zeit im Ägyptischen Museum, als wir eine neue Volontärin bekommen haben, die angedroht hat, ein ganzes Jahr bei uns zu bleiben.
Ja, von irgendwas muss man leben. Und an der Uni wollte ich da nicht mehr sein.
Da wolltest du nicht mehr leben?
Da wollte ich nicht mehr leben, nein. Nein, uni-akademisches Umfeld ist super, aber ich habe mir irgendwas gesucht, wo ich auch mehr Kundenkontakt habe und habe eben festgestellt, dass Museumsarbeit dafür großartig ist, um mit diesem riesen Wissensschwamm in meinem Kopf Menschen zu begeistern und Freude zu verbreiten.
Ja, und ich bin ja nun schon seit mittlerweile 20 Jahren am Ägyptischen Museum in der Kulturvermittlung tätig. Und irgendwie hat das so zwischen Nora und mir
gefunkt.
Es hat gefunkt. Oh. Genau, wir haben uns tief in die Augen geschaut und haben uns gefragt, wollen
also
wir einen Podcast
miteinander
haben.
Also eigentlich habt ihr mich gezwungen, einen Podcast zu halten, weil ihr habt nämlich auch ein Podcast-Museum.
Ja, also Podcasts sind wie die Pest. Hast du einen, hast du auf einmal ganz viele, die kleben wie Kaugummi am Schuh und werden irgendwie immer mehr und man wird sie nicht mehr los. Wir haben seit 2021, dank sei Corona, den Podcast auf die Ohren des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst. Also wenn ihr euch für Altägypten interessiert, wäre das vielleicht auch noch eine Wahl.
Nennung wegen unbezahlter Werbung.
Ja, wir haben vorhin
gelernt, dass man das sagen sollte.
Ja, und dieser Podcast des Museums ist halt ein Museumspodcast. Das heißt, er ist ein bisschen gesetzt. Wir beschäftigen uns mit Phänomenen der altägyptischen Kultur und dem Museum selbst. Aber Anfang 2022 kam eine Serie bei anders.
Disney.
Disney, ne?
Mhm.
Bei Disney.
Bei Disney.
Moon Knight. Und ich hatte sehr, sehr starken Redebedarf zu Moon Knight, weil Moon Knight ist großartig, was die Ägyptenrezeption in der Serie betrifft. Aber ich konnte dieses Thema leider nicht im Museumspodcast unterbringen.
Ja, Zielgruppendiskussion ist auch immer ganz wichtig. Für wen macht man denn das ganze Programm? Und deswegen hatte Roxane die Idee, da die Zielgruppe eben aufzubrechen und zu sagen, hey, wie wäre es mit mal einem anderen Publikum? Und dann lass uns doch mal über Popkultur reden.
Ja, also das Ziel hatte ich eigentlich sogar schon relativ lange. Und Moon Knight hat das Ganze dann nochmal so ein bisschen nach vorne getrieben. Aber wie gesagt, im offiziellen Museumspodcast war dafür einfach kein Platz. Das läuft anders, das ist ein anderes Publikum. Und naja, dann kam halt Nora und dann habe ich Nora gefragt, Nora, magst du mit mir über Moonlight reden? Sie hat ja gesagt.
Oder zu spät, nein. Wer weiß es. Da wird das Ganze mythisch und legendisch. Nein, es war großartig. Ich durfte im Museumspodcast über meine Promotionsarbeit reden. Ja, also wirklich hier, ne?
Das war in deiner, ich weiß nicht, zweiten Woche oder so. Ne?
Es war mein zweiter Tag. Ja. Oh. Ich war ganz neu am Museum und es war alles so einschüchternd und alles war so wow. Und
dann wirst du auch noch vors Mikrofon gezerrt.
Genau, und wurde ich da reingezerrt. Und mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und darf jetzt auch über Popkultur reden. Auch ein Thema, mit dem ich wenig Ahnung habe.
Aber große Begeisterung.
Also der kleine Nerd in mir ist etwas verkümmert während der Promotion. Weil, glaube ich, auch immer ein bisschen schwierig ist, wie geht man im akademischen Umfeld mit solchen popkulturellen Themen um und auch gerade fürs alte Ägypten begeistert. Ja, schon die Kleinsten finden Ägypten großartig, alle Welt wollte mal Archäologe werden, aber dann scheiden sich die Geister. Man macht entweder was mit Medien und versucht Geld zu verdienen und macht einen vernünftigen Job oder man müht sich dann im akademischen Umfeld ab und da ist es eigentlich noch nicht so gut angesehen, wenn man sich mit popkulturellen Themen befasst. Das ändert sich aktuell, da sind wir auch ganz froh drüber. Aber umso besser, wenn wir jetzt auch mit Podcast-Medium finden, das wir selber machen können, auch relativ niederschwellig uns selber beibringen können. Wir haben ja von diesen ganzen blinkenden Knöpfen hier auch wenig Ahnung. Und es geht trotzdem dann ganz gut.
Ja, also wir sind wirklich ohne große Vorbereitung da reingestiegen. Also wir haben jetzt heute beim Podfluencer Festival auch wieder gehört, und man sollte sich eigentlich, bevor man so einen Podcast startet, ganz viel Gedanken machen und sollte vorplanen und mögliche rechtliche Schritte.
Ist vielleicht eine gute Idee?
Ja, haben wir nicht gemacht. Wir haben uns irgendwie kopfüber reingestürzt und haben
gesagt, wir das hier sagen?
Ja, das kann man ja jetzt einfach mal offen zugeben. Es geht nämlich auch so. Learning by Doing nennt sich das Ganze. Ich habe auch mit diesem ganzen Videofilmen und Podcasten bei Null angefangen. Ich hatte auch sowas von überhaupt keine Ahnung, aber einen technikaffinen Mann, der mich dann immer in die richtige Richtung geschubst hat und gedreht hat. Und man lernt aus der Erfahrung beim Podcasten. Und naja, wie gesagt, 3,5 Jahre sind es jetzt bei Mummies and Magic und fast 90 Folgen. Also man sagt ja immer so, die magische Schwelle sind 10 Folgen. Ne? Wenn man die erstmal hat, dann läuft es. Ganz viele Podcasts scheitern vorher. Wir nicht.
Ja, ganz im Gegenteil. Unsere Themen werden immer mehr.
Und was ich sagen wollte, wo ich eigentlich angefangen habe zu reden, dass ich bin hier etwas...
Sind wir etwa im Mittagstief?
Ja, Nein. Wir sind ein bisschen im Mittagstief. Klatsch. Nein, ich wollte sagen, du kommst aus dem akademischen Bereich, ich nun aus der Kulturvermittlung. Das heißt, bei uns im Museum, wir haben sowieso schon eine ganz andere Herangehensweise auch an unser Fach, an die Ägyptologie. Wir müssen im Museum ja immer ganz viel erklären. Wir machen Führungen, wir machen Vorträge für ein breites Publikum. Das ist in der Universität ein bisschen anders. Da ist man sehr in seiner engen akademischen Blase und bedenkt die Öffentlichkeit, also die Menschen da draußen, eigentlich so gar nicht mit. Ja. Aber Wissenschaftskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, darüber zu reden, was wir tun und warum das vielleicht auch wichtig ist und warum das unterstützenswert und warum das vielleicht auch wichtig ist zu finanzieren, das wird in unseren heutigen Zeiten auch immer wichtiger.
Ja, und das sieht man wahrscheinlich auch am besten an der Popkultur. Die meisten eurer Museumsbesuchenden ich bin da auch angestellt. Die meisten unserer Museumsbesuchenden haben ja vielleicht kein Ägyptologiestudium hinter sich, keiner Lust zu so einem blöden, staubigen Studium. Oder nicht die Gelegenheit gehabt, das zu machen. Also ganz viele diverse Besuchergruppen kommen da bei uns rein mit einem ganz unterschiedlichen Wissensstand und Bildungsstand. Und dafür sind Museen ja auch da. Ja, Museen sind für alle da. Und da muss man eben die verschiedenen Ansprüche auch vielleicht bedienen oder sollte das auch machen. Und in der Uni hat man dann eher so eine Echo Chamber, könnte man sagen, wo man dann Forschung für sich, für andere Forschende macht. Und es ist ganz, ganz schwierig, aus dieser Forschung, aus diesem Elfenbeinturm, das, was ja auch aktuell gerade noch erforscht wird, an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir schreiben Paper, wir machen schlaue Dinge. Allein bis das gedruckt ist, dauert es ewig. Und wenn wir jetzt mal uns in die Popkultur umgucken oder uns auch selber mal fragen, wie sieht denn so ein Archäologe eigentlich aus? Was habe ich für ein Bild von Archäologen im Kopf oder von Ägypten, dann ist das ganz stark geprägt von der Popkultur. Und das ja, transportiert eigentlich ein Bild eines Archäologen mit Khaki-Hose und Tropenhelm oder mit Lederweste und Fedora mit Hut und Peitsche. Also ein Bild eines Archäologen, das mal so 200 Jahre alt ist.
Oder vielleicht so mit knappen Top und Shorts.
Mhm, auch schlimm. Ja. Mhm. Ganz schlimm.
Ganz, ganz.
Ja, also wir haben eine ganz große Diskrepanz zwischen akademischen Blick der Archäologie und mit der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und da ist unser Podcast Mummies and Magic auch eigentlich ziemlich cool, weil wir nämlich in diese Popkultur mal reingucken und dann Dinge damit tun.
Es ist ganz spannend zu sehen, was für ein Blick auf das alte Ägypten in der Öffentlichkeit herrscht, wenn man die Leute halt mal fragt. Klar, Mumien kommen immer, Pyramiden kommen natürlich auch immer, Kleopatra, Ramses, Tutanchamun. Und gerade in Filmen oder auch in Brettspielen oder in Computerspielen auf Büchern, wenn man sich das anguckt, wird das gerne alles einfach zusammengeworfen. Das heißt, man hat Wüste, man hat eine Pyramide und hat davor Kleopatra stehen. Wobei zwischen den Pyramiden und Kleopatra locker über 2000 Jahre liegen. Ne? Das ist immer so schön, wir sagen immer, zwischen Kleopatra und den Pyramiden ist mehr Zeit vergangen als zwischen uns und Kleopatra. Das heißt, wir sind näher an Kleopatra, als sie an den Pyramiden war. Und sich alleine diese Zeiträume mal zu vergegenwärtigen, das ist unglaublich. Und da wird einfach so viel nicht passendes, aber doch sehr klischeehaftes zusammengeworfen. Und das prägt natürlich das Bild der Leute. Und das schafft aber auch Erwartungen an ein Ägyptenbild. Also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich etwas mit Ägypten haben will, dann erwarte ich, dass da Pyramiden draufsteht oder Kleopatra oder die Goldmaske von Tutanchamun. Aber Ägypten bietet einfach so viel mehr, was dann aber eben naja, in der Öffentlichkeit nicht als typisch ägyptisch wahrgenommen wird. Und da versuchen wir ein bisschen einzusteigen, aufzuklären und ja, richtig stellen klingt immer so ein bisschen, ja, wir meckern sehr viel, ja, wir bohren auch und legen unseren Finger auch sehr, sehr gerne in Wunden, aber wir wollen natürlich auch nicht den Spaß verderben an Spielen, an Filmen, an Serien, an Comics und allem drum und dran. Aber es bietet uns einfach einen guten Aufhänger zu sagen, guck mal, so wird es dargestellt, so ist es in Wirklichkeit und das steckt noch alles mit dahinter.
Und für uns ist es mit den popkulturellen Medien auch ein ganz tolles Medium, um das Interesse bei den Konsumenten zu wecken. Ich kann mich jetzt vor so eine Museumsgruppe hinstellen und denen was vom alten Ägypten erzählen, dann sieht man irgendwann schon, dann gehen die Luken auf Halbmast, da wird sich nicht konzentriert oder man das Thema catcht dann einfach nicht. Und wenn ich den Spieß umdrehe und sage, erzähl mir doch mal was von deinem Lieblingsfilm, ja, da, wo es dich begeistert. Mhm. Und geh dann darüber und sag, guck mal, in deinem Buch ist es aber so und so und in echt, oder soweit die Forschung es weiß, ist es eben so und so. Wir versuchen da auch mal ein bisschen Hintergrund zum eigenen Lieblingsmedium zu geben. Und viele finden das sehr schön und finden oder fühlen das Lieblingswerk dann auch so ein bisschen aufgewertet dadurch.
Ja, durch diese fachliche Relevanz, sage ich jetzt mal, die wir dann einfach damit auch noch bieten. Ne? Also wir kommen aus dem Fach, wir haben uns im Laufe der Arbeitszeit doch so ein bisschen Expertise auch angelesen und angearbeitet. Und das dann wirklich auch weiterzugeben, das macht ganz großen Spaß. Ne? Also wir sind auch, wie gesagt, große Fans von Moon Knight. Wir lieben Indiana Jones. Wir können die Mumie alle drei Wochen mal gucken und mitsprechen sowieso schon. auch wenn wir sehen, was da vielleicht eher grenzwertig ist. Und das ist vielleicht auch was, wo wir einen aktuellen Bezug haben. Quellenkritik. Quellenkritik wird in Zeiten von Social Media, von KI immer wichtiger. Wir kriegen ganz viele Informationen jeden Tag um die Ohren gehauen und wir müssen jetzt entscheiden, was ist richtig, was ist relevant, was steckt dahinter, wer sagt uns das mit welcher Absicht. Und da können wir vielleicht auch über das Medium der Popkultur und über das Medium Altägypten ein bisschen Hilfestellung geben, indem wir sagen, schau her, der Film transportiert Ägypten so und so, weil er das und das erreichen will. In diesem Comic wird Altägypten so dargestellt, weil. Und helfen also, wie du sagtest, ne, den Lieblingsfilm vielleicht ein bisschen besser auch zu verstehen und die Absicht dahinter zu verstehen. Quellenkritik klingt immer sehr akademisch, ist auch sowas, was man vielleicht aus dem Schulunterricht, aus dem Geschichtsunterricht kennt, was immer so ein bisschen trocken war. Aber das hilft uns einfach auch in unserer immer schneller und größer werdenden Welt mit dem Alltag umzugehen. Und damit haben wir dann doch wieder so ein bisschen Alltagsrelevanz, auch wenn wir uns mit einer Kultur beschäftigen, die mehrere tausend Jahre schon alt ist.
Ja, schaden tut das nie. Und das ist dann eben so dieser, ne, Stichwort Fake News. Mhm. Also auch fürs alte Ägypten kommen unfassbar viele Fake News, meistens eben aus der Popkultur. Ja. Und das sind genau diese grenzwertigen Sachen in Filmen, in Comics, in Computerspielen, die aber so stark visualisiert sind, dass man die einfach mitnimmt. Ganz passiv nimmt man die auf und es formt sich ganz unbewusst ein Bild. Ägypten sieht aus wie Pyramiden, Ägypten sieht aus wie Kleopatra und dann mischt sich das alles. Klar, es ist natürlich die Aufgabe der Experten, sich da das zu differenzieren. Das kann man nicht von jedem verlangen oder auch gar nicht davon ausgehen. Will man vielleicht auch gar nicht. Und da möchten wir einfach auch so ein bisschen sensibilisieren. Also auch wenn man denkt, ja okay, Ägypten ist jetzt 5000 Jahre her, wen interessiert's? Aber auch da, ne, wenn man sagt, Stichwort Aliens, Stichwort Fluch des Pharaos, Stichwort Sklaven, solche Sachen.
Die halten sich halt immer noch erschreckend lange bei uns, weil sie natürlich auch immer wieder aufgegriffen werden. Ne? Es ist einfacher und spannender zu sagen, ja, die Aliens haben Pyramiden gebaut, die Menschen damals konnten das ja noch gar nicht. Natürlich ist das in einem Film vielleicht die bessere Umsetzung, die spannendere Umsetzung. Aber das ist halt immer etwas, wo wir dann natürlich auch ein bisschen eingreifen wollen und sagen, ja, es ist ein anderer Kontinent, es ist eine andere Zeit, es ist lange, lange her. Trotzdem sind wir immer noch Menschen und traut doch bitte auch den Menschen vor 5000 Jahren vielleicht mal zu, dass sie es hingekriegt haben, solche Pyramiden zu bauen, zumal wir inzwischen schriftliche Belege dafür haben. Das ist auch was, ne? Wir haben auch Einblick in die aktuelle Forschung und wir können das vielleicht auch ein bisschen weiter an die Öffentlichkeit tragen. So sind, naja, das ist fachlich noch relativ neu, ne? 2014 sind die sogenannten Al-Jarf-Papyri entdeckt worden. Das sind Zeugnisse von einem Arbeitertrupp, der an der Cheops-Pyramide gebaut hat. Von einem Handwerkertrupp, der dort Steine hingebaut hat in der Endphase des Bauwerks. Und es ist so großartig, es gehört zu den ältesten Papyri, die wir haben und dann auch noch genau zum Bau der Cheops-Pyramide. Das ist ein unglaublich toller Fund, der in der Öffentlichkeit noch so gut wie überhaupt nicht bekannt ist.
Genau, aber das bleibt alles immer in der Forschungsbubble irgendwie drinnen. Es ist auch noch lange nicht Usus in der Archäologie oder in der Ägyptologie, dass wir online publizieren. Ja, das muss alles immer noch peer-reviewed durch irgendwelche Printmedien gehen und taucht dann vielleicht irgendwo mal in Academia oder so wieder auf. Das heißt, da gibt's eben diese ganz große Diskrepanz zwischen der aktuellen Forschung, die immer noch weitergeht. Ne? Leute sind auch, wenn wieder was in die Presse kommt, ach, man kann im Tal der Könige noch was finden. Ja, ja, Ägypten ist 5000 Jahre lang besiedelt worden, da leben immer noch Menschen, man findet immer noch was, auch überall anders auf der Welt. Und bis diese ja Neufunde mal in die Medien kommen oder auch mal eben Fuß fassen, dauert's einfach viel zu lange.
Ja, leider. Ja. Und was wir auch immer wieder feststellen, was auch wir im Museum immer wieder feststellen, gerade wenn wir mit Schulklassen durch die Ausstellung gehen, ist, dass auch Kinder, dass Jugendliche immer natürlich den Bezug zum eigenen Leben brauchen. Was hat das denn heute mit mir zu tun? Und das versuchen wir einerseits im Museum zu vermitteln, das versuchen wir aber auch natürlich hier im Podcast zu vermitteln und zu sehen, dass die Menschen vor 5000 Jahren auf einem anderen Kontinent, in einer anderen Kultur irgendwie doch gar nicht so anders waren wie wir heute. Natürlich sind wir heute viel technisierter, wir haben ganz andere Möglichkeiten, wir sind viel globalisierter, wobei das auch die Menschen damals schon waren. Also das, ja, ich weiß nicht, das ist auch so ein Bild, was in der Öffentlichkeit immer noch über die alten Kulturen herrscht. Naja, die haben da halt an ihrem Nil gelebt und haben da nicht viel drüber hinweggeguckt. Nein, man hat auch damals schon wirklich weltweite Verbindungen gehabt. Und Menschen, der Mensch an sich hat sich in den letzten 5000 Jahren gar nicht so sehr verändert. Das heißt, die Probleme, die Sorgen, die Nöte, die dort die Menschen hatten, entsprechen auch immer noch irgendwie unseren Sorgen, Nöten, Problemen, die wir im Alltag haben, die wir beim Aufwachsen haben, die wir in unseren Beziehungen haben. Und das ist manchmal ein bisschen deprimierend, aber andererseits natürlich auch sehr tröstend. Und das können wir natürlich dann auch wieder aufgreifen und weitervermitteln.
Ja, und andersrum ist es auch spannend, wenn wir das rückführen in die Forschung. Ja, wenn wir auch sagen, hey, das sind Dinge, die die Öffentlichkeit gerade umtreiben, dass die Öffentlichkeit beschäftigt. Da ist ein neues Computerspiel, eine neue Doku rausgekommen, ein neuer Film. Und dann bringen wir das auch in die akademische Bubble zurück und sagen, guck mal, so wird gerade im Kino euer Forschungsthema dargestellt. Wollt ihr dazu vielleicht auch was sagen? Na, das heißt, wir holen uns auch Gäste aus dem Forschungsbereich, wenn sie denn möchten, kommen mit denen ins Gespräch und lassen da auch gerne Experten nochmal in die Tiefe gehen. Wir kennen uns ja auch nicht mit allem super gut aus.
Aber dazu hat man ja seine Gäste, ne?
Zum Glück.
Ich glaube, das haben wir in den letzten 3,5 Jahren auch ganz gut hingekriegt, dass wir so einen kleinen Spagat, klingt wieder so gewollt und so gekünstelt, aber dass wir eine Verbindung geschaffen haben zwischen Popkultur, Ägyptologie, Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass wir aber gleichzeitig auch ein zweites Standbein uns im Bereich der Forschung erarbeitet haben und dass wir so ein bisschen auch das Bindeglied sind, wie du sagtest. Ne? Wir transportieren vielleicht auch Sachen in die Forschung und aus der Forschung in die Öffentlichkeit. Das funktioniert erstaunlich gut. Und es ist so, dass wir zwar heute hier auf dem Podfluencer Festival sitzen, aber erst gestern Abend zurückgekommen sind von einer akademischen Konferenz, auf die wir ganz bewusst als Podcast, der in der Öffentlichkeitsarbeit ist, eingeladen wurden.
Mega cool. Grüße gehen raus. Das war richtig, richtig toll. Es ging um Let's Plays, also wirklich diese YouTube-Formate, wo Leute Computerspiel spielen und darüber Dinge sagen.
Let's Play History, um genauer zu sein. Das heißt also, Menschen spielen Computerspiele, die sich mit Geschichte auseinandersetzen und die diese Let's Plays machen, also die diese Computerspiele spielen, sind ja nicht unbedingt immer vom Fach, sondern das sind irgendwelche YouTuberInnen, die das Ganze machen. Aber dass das jetzt wiederum auch schon Gegenstand der akademischen Forschung ist, finde ich auch krass.
Hätten sich die YouTuber wahrscheinlich auch nicht gedacht oder ist ihnen wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, dass sie da jetzt im Großformat als Screenshot auf einer akademischen Tagung hängen. Ist aber ein ganz schwieriges Thema, weil wir hier natürlich sehr verschränkte Ebenen miteinander haben. Mhm. Einmal die Darstellung der Geschichte in den Spielen, also was immer wieder Thema war, waren die Spiele Civilization jetzt 7 aktuell, Total War Pharao haben wir drüber gesprochen, wie hieß das andere? Hearts of Iron, Hands of, ich weiß schon wieder nicht, kenne mich wieder nicht aus. Ne? Aber also wirklich auch ganz breit die Darstellung von antiker Geschichte, also Großreiche wie Rom oder Ägypten, aber besonders eben auch die Darstellung von Nationalsozialismus in Spielen, ob man das überhaupt machen sollte, das wird halt schon gemacht, und wie spricht man darüber, wenn man so ein Spiel spielt, ja, also muss man respektvoll darüber sprechen, kann man da frei der Leber nach wegsprechen und je nachdem, wie man darüber spricht, wie kommt es dann auch bei den Konsumenten dieser Let's Play Videos an und was bleibt bei denen dann auch hängen? Also ganz viele verschiedene Ebenen und ein sehr, sehr schwieriges Thema auch.
Ja, aber dass so etwas eben Teil einer Konferenz ist, dass so etwas dann auch in der Wissenschaft schon ankommt, dass also über solche Let's Plays geforscht wird, das zeigt ja auch, dass sich die Universitäten durchaus auch dafür öffnen. Wir hatten vor 2 Jahren, 2023 im Sommer, die alle 4 Jahre stattfindenden International Conference of Egyptology, ICE, genau. Mhm. Und auch da gab es ein Panel, was sich mit Altägypten in der Popkultur auseinandergesetzt hat. Das heißt, es findet also langsam seinen Weg in die akademische Forschung. Und das ist großartig, denn das ist ja auch etwas, was in der Öffentlichkeit stattfindet. Wir sind nicht nur auf Konferenzen eingeladen, was uns schon mal wieder sehr ehrt. Wir müssen dann wahrscheinlich auch wieder noch ein Paper dazu schreiben.
Oh ja, das machen wir. Unser wissenschaftliches Gedöns dazu machen.
Unsere Arbeit wird durchaus auch gesehen. Nicht nur bei Konferenzen, sondern wir sind vor 3 Wochen, 4 Wochen?
Inzwischen? Ja, ja, voll.
Also kürzlich ja. Sind wir ausgezeichnet worden.
Ja, voll toll.
Es
ist mega, ja.
Ja, ich kann es immer noch nicht so richtig ganz glauben. Und zwar wurde uns am 24. September ein Digamus Award verliehen. Digamus sind die digitalen Angebote der Museen. Naja, wir kratzen halt so ein bisschen am Rande des Museums. Die werden verliehen und werden von einer Jury ausgelobt, zu der unter anderem VertreterInnen auch von ICOM, dem International Council of Museums, gehören.
Das ist richtig, richtig hoch aufgehängt. Ja, also der Internationale Museumsrat, das ist schon eine Nummer.
Das ist schon eine Nummer, ja. Und wir sind also ausgezeichnet worden mit dem Award Kleines Budget. Wir werden ja immer so ein bisschen will nicht sagen vom Museum gefördert.
Befreundet, geduldet. Unterstützt,
genau. Wir dürfen die Räumlichkeiten des Museums nutzen. Wir dürfen auch die Technik des Museums nutzen. Es ist ja immer noch unser Privatprojekt, ne? Also was es uns das Ganze natürlich auch deutlich einfacher macht, weil wir direkt vor Ort sind, weil wir auch die Bibliothek des Museums für unsere Recherche nutzen können. Das hilft uns unglaublich weiter, als wenn wir uns das alles selbst zulegen müssten. Aber dass das dann eben auch in eine solche Öffentlichkeit und in eine fachliche Öffentlichkeit hineingetragen wird und dass es auch gesehen wird und dass es auch honoriert wird, das ist für uns eine ganz, ganz großartige Auszeichnung.
Ja, das war richtig, richtig toll. Und weil das einfach gleich weitergeht, hier mit diesen ganzen Nominierungen, sind wir auf dem Podfluencer Festival auch noch nominiert.
Ja, wir sind in der Tat für 2 Awards
gleich
nominiert.
Gleich 2, ja, das muss man sich auch mal hier, ne, geben.
Die werden heute Abend verliehen.
Oh, wir sind
mal
aufgeregt.
Gucken. Ja, wir sind sehr aufgeregt. Das ist nämlich einmal der Banger Award und dann der Creativity Award. Und zwar für eine Folge, die wir hier auf dem Podcast Festival letztes Jahr aufgenommen haben. Wir haben einen Zettel aus einem großen Glas gezogen und haben dazu eine Podcast-Folge gemacht. Und das Thema auf diesem Zettel aus dem Glas war überbewertete Alltagsgegenstände. Und wir haben, glaube ich, eine Dreiviertelstunde über
Besteck geredet. Großartig. Ja, was einem so einfällt, ne, wenn man nach 2 Tagen Festival durch ist, dann spricht man über Dinge. Offenbar haben wir uns nicht ganz blöd angestellt.
Wir waren kreativ und wir waren Banger.
Bang, mega. Wir sind auf jeden Fall gespannt und haben auch ganz viel Spaß schon auf dem Festival. Alte Bekannte wieder getroffen, Grüße gehen raus. Wurden eben gerade auch noch aufgefordert, uns zu pitchen. Das war auch sehr hübsch.
Ja.
Also richtig, richtig cool. Und haben ja auch schon gesagt, also Altägypten ist einfach überall. Vielleicht brauchen wir noch ein paar Beispiele.
Kekse. Unsere Kekse sind immer das Gute, ne? Also Balsenkekse, ihr kennt sie alle, ihr liebt sie alle. Balsen-Butterkekse in der schönen gelben Verpackung. Wenn ihr die das nächste Mal in der Hand habt, dann guckt mal auf die Seite der Verpackung drauf. Da werdet ihr nämlich ein kleines rotes Signet finden und dort stehen Hieroglyphen drauf.
Was steht da? Kannst du das lesen?
Ja, wir können das lesen. Da steht nämlich Jet drauf und Jet heißt ewig. Das heißt, es ist also eine ewig haltbare Verpackung. Das wurde in der Tat von der Firma Balsen als Qualitätsmerkmal genutzt, als sie diese erste Dauerverpackung eingeführt haben. Und weil der